Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Partner und Head of Competence Center, Digital Performance und Analytics bei der Struktur Management Partner GmbH. Und das heutige Thema, Digitalisierung, die sich rechnet. Warum bei Prozessautomatisierung noch lange nicht Schluss ist. Hallo und herzlich willkommen, Jan Rodig.
Ja, vielen Dank, Christoph, für die nette Einladung. Freue mich, dabei zu sein und danke auch für deine Geduld. Ich glaube, es hat eine Weile gedauert, bis es jetzt geklappt hat mit uns.
Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgen-Button, denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen teilst. Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Jan, du weißt ganz genau, gut Ding braucht Weile. Deswegen freut mich sehr, dass wir da heute eben es geschafft haben, mal über dieses sehr, sehr spannende Thema zu sprechen. Aber bevor wir gleich über dieses spannende Thema sprechen, ich habe erwähnt, du bist Partner und Head of Competence Center Digital Performance und Analytics. Sehr langer Name. Deswegen erzähl gerne mal, was machst du da ganz genau?
Ja, sehr gern. Also bin schon 13 Jahre mittlerweile im Digitalumfeld in Deutschland unterwegs. Ganz ursprünglich mal in einem DAX-Konzern gestartet, in internen Strategie, Organisationsabteilung, dann in einigen Beratungen gewesen, dann selbst ein Softwareunternehmen gegründet, fast 8 Jahre erfolgreich bis auf über 40 Leute aufgebaut, also mit tollen Kunden aus dem Mittelstand, Vorwerk, Velux, Fiswan, KUKA, Trumpf, sowas. Und war dann auch mal Interim-CFO von einem Cloud-Startup und Interim-COO von dieser Desertec-Industrieinitiative, dieses große Wüstenstromprojekt von Münchner Rück, Siemens und anderen, was groß in der Presse war, schon viel gesehen. Und jetzt verantworte ich eben seit 3 Jahren alle Digitalprojekte für unsere Kunden. Und unsere Kunden sind im Wesentlichen größere Familienunternehmen, Family Offices und Portfoliounternehmen von Private Equity Gesellschaften. Ja, wir machen da ganz, ganz einfach 3 Dinge. Zum einen Digitalstrategien, die heutzutage immer stärker mit der Gesamtstrategie zusammenhängen. Das heißt, wir machen auch häufig die Gesamtstrategie für die Unternehmen. Dann Programme für digitale Wertsteigerung, wo ja dieses Thema Prozessdigitalisierung eine ganz, ganz wichtige Rolle hat. Werden wir gleich drauf eingehen. Und last but not least, das Thema digitaler Turnaround, also Turnaround von digitalen Geschäftsmodellen. Viele Unternehmen haben ja E-Commerce-Einheiten gegründet oder IoT-Einheiten oder Software-Einheiten, die dann doch häufig nicht so rund laufen. Und die dann wieder auf die Spur zu bringen, ist eben auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit.
Und Jan, lass uns am besten gleich mal mit einer sehr spezifischen Frage beginnen. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, du hast auch gesagt, dass ihr mit den Unternehmen gemeinsam diese Strategien erarbeitet. Auf der einen Seite natürlich die gesamte Strategie und ein Teil der gesamten Strategie ist ja dann die Digitalisierungsstrategie. Und fangen wir gleich mal mit einem sehr spannenden Thema an. Wie können Unternehmen, wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen, konkret durch die Digitalisierung ihre eigene Performance steigern?
Ja, finde ich eine super Frage, weil Digitalisierung ist ja erstmal ganz viele Buzzwords häufig. Da geht es um neue Technologien, die werden dann als Gamechanger gefeiert und alle rennen dann den Themen hinterher. Und ja, viele verrennen sich da auch. Und ich sage da immer, dann endet man gerne im Digitalisierungstheater, ne? Macht ganz viele Dinge, an der Oberfläche sieht es toll aus, gibt tolle Presseerklärungen, aber am Ende die Frage ist ja immer, was bringt es denn wirklich fürs Unternehmen? Und wenn man diese Frage stellt, wie kann Digitalisierung sich rechnen, wie verdiene ich am Ende wirklich Geld, gibt es eigentlich schönerweise nur 3 digitale Werthebel, wie wir sie nennen. Das erste ist Prozessdigitalisierung. Wenn wir heute ja vertiefen, hast du ja einen wunderbaren Podcast dazu, geht es eigentlich darum, eben die bestehende Wertschöpfung, ne, schneller, weniger fehlerintensiv, weniger manuell zu machen, ne, günstiger. Das geht in der Regel relativ schnell, was so Umsetzung und Amortisierung angeht. Muss man natürlich ein bisschen unterscheiden zwischen Shopfloor und administrativen Bereich, können wir auch noch ein bisschen vertiefen. Und das Risiko vom Business Case ist relativ gering. Deswegen eigentlich das, womit man in der Regel starten sollte. Dann gibt es der zweite Werthebel. Da ist ein bisschen mehr Chance für die meisten Unternehmen drin, aber auch ein bisschen mehr Risiko im Business Case. Und es dauert auch länger. Das ist digitales Marketing und Vertrieb. Also die bestehende Leistung des Unternehmens über digitale Kanäle entweder überhaupt mal verkaufen oder eben besser zu verkaufen. Besser kann heißen, ne, zu niedrigen Vertriebskosten und. Und dann die Königsdisziplin. Der dritte Werthebel sind dann digitale Service- und Geschäftsmodelle. Das hat, wie man sicherlich weiß, ein relativ hohes Risiko häufig vom Business Case. Ich muss viele Dinge ausprobieren. Es liegt nicht so auf der Hand, was da funktioniert, was nicht. Aber mit der richtigen Methodik kann ich das durchaus befördern. Die Upside ist natürlich auch groß, wenn ich ein neues Geschäftsmodell dann wirklich damit schaffe, was funktioniert. aber es dauert in der Regel sehr, sehr lange, das zu implementieren, also sowohl von der Implementierung als auch eben von den Amortisationszeiten. Ja, das sind eigentlich so im Kern diese drei Werthebel. Alles lässt sich da einordnen, alle Technologien, was es so gibt. Und dann ist eigentlich immer nur die Frage, wo setze ich den richtigen Schwerpunkt und wie kriege ich das nachher auf die Straße, Umsetzung, wo dann auch Themen wie Cybersecurity, Analytics und sowas und die richtigen Fähigkeiten und das richtige Organisationsmodell eine Rolle spielen. Und ja, wenn man so will, das ist eigentlich digitale Wertsteigerung, diese drei Dinge. Und da gilt es, den richtigen Fokus zu setzen.
Du hast angesprochen, dass der erste Werthebel, das Thema Prozessdigitalisierung, eben dieser Werthebel ist, wo die meisten Unternehmen damit starten und auch starten sollten. Und du hast da schon ganz kurz angeschnitten, warum. Aber lass uns das nochmal ein bisschen herausarbeiten. Warum sollten genau mit diesem Werthebel die meisten Unternehmen starten?
Also wir schauen uns grundsätzlich Geschäftsmodell sehr, sehr spezifisch an und sagen, was ist denn jetzt wirklich da der große Hebel? Also das heißt, wir starten in der Regel mit einer pragmatischen Digitalstrategie. Das ist kein Prozess jetzt von Monaten, wo man es total verkopft angeht, sondern eigentlich ein paar Wochen, sehr komprimiert, pragmatisch, aber fundiert. Und ja, was macht man? Man klärt einmal ganz nüchtern, was bringt denn die Digitalisierung eigentlich fürs Unternehmen? Und das sind eigentlich immer zwei Dinge, die da eine Rolle spielen. Das erste, gibt's große Risiken fürs Geschäftsmodell. Und das zweite sind eben, was sind konkrete Potenziale, wo sich eben die Performance steigern lässt? Und daraus lassen sich eben Handlungsbedarfe und Prioritäten ableiten und auf so eine Roadmap legen. Und da stellt man häufig fest, dass eben aufgrund der schnellen Implementierung und relativ schnellen Amortisation diese Prozessdigitalisierungsthemen am Anfang kommen. Kann aber auch sein, dass der Schwerpunkt ein anderer ist. Maschinenbauer zum Beispiel, der sehr viel Spezialmaschinen, gar nicht so Prozesse mit so vielen Durchläufen vielleicht an vielen Stellen hat, wo es eher dann ums Geschäftsmodell geht. Ja? Oder ein Händler, der dann eher D2C oder ein Hersteller, der D2C macht. Aber häufig ist einfach dieses Thema aufgrund des niedrigen Risikos im Business Case und der schnellen Amortisation, Implementierung ist Prozessdigitalisierung eigentlich immer ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil am Anfang. Genau, und es ist ja häufig auch ein Enabler. Wenn ich irgendwie keine digitalen Prozesse habe, dann brauche ich mir über fancy digitale Geschäftsmodelle häufig auch keinen Kopf machen, ne? Weil mit dieser ganzen Prozessdiskussion stelle ich ja auch häufig fest, wie gut sind denn eigentlich meine Daten, was habe ich denn, was brauche ich noch? Und das ist ja immer die Basis, auf der man dann auch weiter aufbauen kann.
Wenn wir einen Schritt nochmal zurückgehen, du hast zu Beginn angesprochen, dass ihr mit den Kunden an einer Digitalstrategie arbeitet, aber eigentlich ist diese Digitalstrategie eingebettet in der Gesamtstrategie. Erklär gerne nochmal, wie siehst du das oder wie handhabt ihr das auch aufgrund eurer Erfahrung, wie diese Digitalstrategie eingebettet sein sollte in der Gesamtstrategie?
Ja, sehr gern. Also ich glaube, es gibt so drei Extremfälle wahrscheinlich beim Thema Digitalstrategie. Das eine ist, es gibt gar keine. Ne? Häufig im Mittelstand, reines Bauchgefühl, einfach mal machen und kommen wir vielleicht später noch zu, halte ich, was bei Digitalisierung angeht, nicht so viel. Gerade wenn man keine Ahnung hat, ist es sinnvoller, sowas mal systematisch und fundiert zu prüfen. Ne? Nächste Extremum ist, es gibt eine Digitalstrategie, die dann aber mit der Gesamtstrategie gar nichts zu tun hat. Ne? Wenn man sich ein bisschen mit Strategieentwicklung beschäftigt, dann sieht man ja, es gibt irgendwie in der Regel eine Unternehmensstrategie, die sagt, welche Schwerpunkte setzt das Unternehmen in welchen Geschäftsfeldern. Dann darunter Geschäftsstrategie, wie werde ich erfolgreich in den einzelnen Geschäftsfeldern und darunter die Funktionalstrategien. Und es macht ja total Sinn, dass die Dinge aufeinander abgestimmt sind. Und diese Digitalstrategie, die gehört eigentlich auf diese ersten zwei Ebenen, Gesamtunternehmensstrategie oder Geschäftsstrategie, und sagt eigentlich, na, wie unterstütze ich eigentlich meine Unternehmensziele mit digitalen Technologien und was sind da die Dinge, wo ich da erfolgreich sein muss. Ja, das ist sozusagen der Idealfall, wenn ich das tatsächlich verzahne. Häufig, wie ich sagte, ist es der Extremfall. Es ist irgendwie so ein separates Dokument, was ursprünglich mal eine IT-Roadmap war. Da wollte der Vorstand eine Digitalstrategie, haben wir schnell statt IT-Roadmap Digitalstrategie vorne drauf geschrieben. Aber das hilft natürlich nichts. Und der andere Extremfall ist, dass es wirklich einen monatelangen Prozess gibt, total verkopft, was aber ja gerade im Mittelstand auch keinem was bringt. Das heißt, wir sind da immer für sehr pragmatisch, aber gleichzeitig trotzdem die Dinge systematisch zu durchdenken, fundiert von außen nach innen, also erstmal schauen, ne, was sind eigentlich die technologischen Herausforderungen draußen, wo sich entweder der Wettbewerb dann bedient, ne, und wo dann Risiken rauskommen oder wo die Kundenanforderungen sich verändern und dann gleichzeitig sozusagen nach innen gehen und sagen, okay, was haben wir denn eigentlich, wo es stehen war, und das Thema eben ganzheitlich angehen. Und manche gehen dann nur auf Prozessdigitalisierung, manche gehen nur auf irgendwie Buzzwords wie Krypto oder Blockchain oder so, ne, oder KI, wir brauchen jetzt KI, hat man ja momentan ganz häufig, dabei sind irgendwie die absoluten Basics noch gar nicht gemacht. Und wirklich ganzheitlich zu sagen, ne, in welcher Reihenfolge ist denn eigentlich was sinnvoll anzugehen, wo sind die Handlungsbedarfe und Prioritäten, das ist der Sinn von so einer Digitalstrategie. Und wie gesagt, das muss kein Riesenhexenwerk sein.
Und lass uns auch daraus jetzt kein Riesenhexenwerk machen, sondern lass uns das wirklich sehr praxisorientiert erklären. Jetzt stellen wir uns folgende Situation vor. Wir sitzen da gemeinsam zusammen, alle Entscheider von den jeweiligen Unternehmen sitzen auch im gleichen Raum und wir definieren diese Strategie. Und jetzt hast du gerade diese drei Werthebel genannt, Prozessdigitalisierung, dann war das zweite Marketing und Vertrieb und die dritte war dann neue Services oder Geschäftsmodelle entwickeln. Jetzt haben wir diese drei Werthebel. Wie gehst du dann genau vor, um den Werthebel zu identifizieren, der im ersten Schritt das größte Potenzial für dieses Unternehmen hat?
Ja, sehr gute Frage und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann sieht man recht einfach schon an der Branche und dem Geschäftsmodell, wo wahrscheinlich die Schwerpunkte liegen. Und dann haben wir einen Reifegrad-Check, dann haben wir wirklich jahrelang sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, dass ich für jeden dieser Werthebel sehe, wie groß ist eigentlich der externe Digitalisierungsdruck, also aus Wettbewerb, aus Technologie, aus Kunden, und lege das gegen den internen Status. Da können wir relativ schnell mit ein paar Fragen für jeden Werthebel können wir das abklären und machen dann selber noch ein paar Analysen. Und dann kann man das eben tiefer legen und sagen, was sind in den Werthebeln konkrete Maßnahmen und Ansatzpunkte. Und wenn wir mal ein Beispiel nehmen, nehmen wir an, jetzt haben wir einen Zementsackhersteller, ne, da werde ich mir wahrscheinlich über digitale Service-Geschäftsmodelle rund um das Produkt wahrscheinlich nicht so viel Gedanken machen im ersten Schritt. Und vermutlich gibt es da nur ein paar Hersteller, die der beliefert. Ja, nehmen wir jetzt mal so den Fall. Dann braucht man also digitales Service, Marketing und Vertrieb, also ne, irgendwie E-Commerce, D2C auch nicht, sondern da wird es wahrscheinlich sehr, sehr stark um die Prozesse gehen. Und da gucke ich an, wo sind eigentlich die wichtigsten Prozesse, wo die meisten Schmerzen sind und die meisten Durchlauf. Im Gegenstück zum Beispiel Fahrradhersteller, der auch eine gute Brand hat. Ne, der hat natürlich irgendwie Prozesse, weil er irgendwie sehr, sehr viel große Stückzahlen produziert, wo sind sicherlich Prozesse, die interessant sind. Da hat er, wenn er eine starke Brand hat und vielleicht noch nicht bisher nur über den Fachhandel verkauft, hat er die Möglichkeit, D2C zu machen oder zumindest mal vielleicht auch über irgendwelche Online-Plattformen. Das heißt, da habe ich mal diesen ganzen Werthebel Marketing, Vertriebsdigitalisierung, den ich mir auch Gedanken machen kann in all seiner Breite. Und dann, ja, Stichwort Connected Bike heutzutage, ne, das ist ähnlich wie beim Auto, wird das Fahrrad auch smart, angefangen von allen möglichen Dingen, die irgendwie ganz einfach sind, bis, ne, kann ich meine Batterie checken und online irgendwie vielleicht das Rad sperren, bis zu ganz, ganz fancy Dingern, macht es eben auch Sinn, darüber nachzudenken. Das heißt, manchmal habe ich alle drei Werthebel und vielleicht beginne ich eben auch manche Dinge parallel. Ist ja nicht so, dass ich immer mit Prozessdigitalisierung erst anfange, dann 2 Jahre warte und dann den Rest mache, sondern häufig muss man die Dinge auch parallelisieren. Und manchmal habe ich eben nur ein oder zwei Werthebel. Das hängt eben ganz stark von Branche und Geschäftsmodell ab.
Stichwort Reifegradmodell. Für mich wäre auch nochmal spannend, vielleicht kannst du da eine Ebene tiefer gehen. Bleiben wir aber bei dem Beispiel Fahrradhersteller und verknüpfen den Fahrradhersteller mit eurem Reifegradmodell. Wie geht ihr da genau vor, um festzustellen, wie weit dieses Unternehmen in diesem Reifegradmodell schon vorangekommen ist? Und du hast auch erwähnt, dass ihr da ein paar präzise Fragen stellt, um am Ende eben feststellen zu können, wo steht er denn gerade? Hast du da vielleicht 1, 2 Beispiele, welche Fragen ihr da stellt?
Grundsätzlich haben wir 5 Blöcke. Wir fangen vorne an mit der Digitalstrategie, wo wir gesamthaft das einordnen und sagen, was ist denn irgendwie an Strategie, an Budget und solchen Dingen da? Dann geht's in jeden dieser 3 Werthebel rein. Da haben wir Einzelfragen zu. Und last but not least gibt's nachher hinten ein Thema für die Umsetzung. Also was für Fähigkeiten habe ich im Unternehmen? Ne? Stimmt, da gehört auch Budget rein. Habe ich eine konsequente Umsetzung, eine Umsetzungsorganisation und. Ne? Das heißt, diese 5 Blöcke habe ich erstmal. Und je nachdem, wo wir am Anfang feststellen, welche Werthebel relevant sind, nehme ich dann diese einzelnen Werthebelblöcke dazu. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel digitales Service-Geschäftsmodell, das ist was relativ Einfaches, wo man sich nämlich schon mal langhangeln kann, einfach eine Wettbewerbsanalyse zu machen. Also ich habe zum Beispiel mal einen Maschinenbauer, der hat gesagt, Mensch, wir sind wahrscheinlich 4, 5 Jahre vor dem Wettbewerb. Und in der Regel schauen halt die Unternehmen, was ja auch total natürlich ist, direkt auf ihre direkten Wettbewerber. Und die 3 können es dann vielleicht auch nicht, die Wettbewerber, die haben da gar nichts und das Unternehmen hat schon 2 Apps und dann sagt man, ne, wir sind ganz vorn. Das Schwierige an Digitalisierung ist ja, dass in der Regel die Bedrohung nicht von den direkten Wettbewerbern kommt, sondern irgendwie von Branchen, die drumherum liegen oder von Startups oder von irgendwelchen Tech-Playern, die irgendwie plötzlich da reintauchen über einen Schnitt oder eine Perspektive, die man vorher gar nicht gesehen hat. Und dann haben wir das eben auseinandergenommen, weil man festgestellt hat, eigentlich sind sie 3 Jahre hinter denen und es gibt 2, 3 Startups global, die sind bei allen Kunden schon und machen genau diese Themen, die man einfach nicht gesehen hat. Ne? Und das Schöne eben bei, deswegen habe ich jetzt dieses Beispiel digitale Service und Geschäftsmodelle gewählt, da kann man halt durch eine Marktrecherche und durch, wir machen häufig Experteninterviews mit den Leuten aus den Kanälen, aus den Absatzkanälen, mit den Kunden und Branchenexperten und da kann man sich sehr, sehr schnell vorhangeln und sehen, was ist da. Ne? Bei Prozessdigitalisierung ist es eher anders, da komme ich jetzt nicht so von außen, sondern da wissen wir eben, haben wir so unsere Benchmarks und wissen, ne, was sind so die üblichen Themen, die man machen kann, was ist technologisch möglich und haben ja eben sehr viel Finanzexperten auch bei uns, die dann sagen, okay, da ist ein Case oder da rechnet sich's und da gehen wir ein bisschen anders vor.
Und wir schauen jetzt auch als nächstes nicht von außen auf ein Unternehmen, sondern eben von innen und fokussieren uns mal auf das Thema Prozessdigitalisierung. Und ganz genau gesagt auf das Thema Erfolgsfaktoren für Prozessdigitalisierung. Denn für mich wäre natürlich spannend, du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Prozessdigitalisierung, die sich rechnet. Und die Frage ist, welche Bausteine braucht man denn, dass sich die Prozessdigitalisierung am Ende rechnet?
Sehr gern. Also wir haben ja auch dazu gerade ein Paper veröffentlicht, ja, Prozessdigitalisierung im Maschinenbau, wo wir das auch aufgeführt haben, also wen es interessiert, ich weiß nicht, vielleicht können wir das in den Shownotes oder so, die sind das verlinken, dann ist es einfach, da haben wir das nochmal in Ruhe erklärt. Wir haben da 6 Dinge, auf die wir uns am Ende fokussiert haben und gesagt haben, das ist entscheidend aus unserer Erfahrung. Das erste ist, wir brauchen die Geschäftsführung als Treiber hinter dem ganzen Thema. Wenn es irgendwo ganz unten in der Organisation versackt, dann ist es nicht gut, da kommen wir gleich zu, warum. Dann kundenzentriertes Vorgehen, glaube ich, im Zeitalter der Digitalisierung irgendwie so ein geflügeltes Wort, was man überhört und doch schwierig ist einzuordnen, können wir auch gleich gerne vertiefen. Eine End-to-End-Denkweise, also das klingt auch ein bisschen buzzwordy, aber im Endeffekt geht es darum, dass gerade die meisten mittelständischen Unternehmen sehr stark in Silos organisiert sind und ja, Prozesse gehen nun mal quer und das hat doch einige Implikationen. Dann ist Erfolgsfaktor, ist wirklich technologieoffen ranzugehen an das ganze Thema. Also häufig hat man es, da kommt jemand von einer Konferenz und sagt, oh, ich habe hier was Tolles gesehen und dann macht man genau dieses Thema. Aber die Frage ist ja wirklich von oben drauf zu gucken, wo sind die großen Potenziale und dann erst am Ende, wenn ich sage, da lohnt es sich anzusetzen, zu überlegen, welche Technologien kann ich denn wie intelligent kombinieren, dass wir den besten Effekt rausholen und auch zu den besten Kosten. Und dann gibt es sozusagen noch 2 weitere Punkte, nämlich einerseits Demokratisierung der Entwicklung, also dass das nicht so wie klassisch Digitalisierung, gibt es mal der IT-Abteilung, die macht da was, sondern habt ihr ja auch schon jetzt genug Folgen zugemacht, dass man das Potenzial der Technologie nutzbar macht, Low-Code, No-Code-Themen können wir auch noch zukommen. Und last but not least, wenn ich dann weiß, ich habe irgendwie die Dinge in Gang gesetzt, dass ich das Ganze skaliert bekomme mit einem guten und durchdachten Operating Model.
Und lass uns da gleich mal auf diesen ersten Punkt eingehen. Man braucht das Commitment von der gesamten Geschäftsführung, dass es eben nicht ein kleines Projekt oder ein erster BOC bleibt, sondern wirklich in Gang kommt und daraus vielleicht was Großes wird, was am Ende tatsächlich auf die strategischen Ziele des Unternehmens einzahlt. Erklär gerne mal, was ist da konkret deine Erfahrung und hast du vielleicht auch ein paar gute Beispiele, wie es Unternehmen gemacht haben und auch ein paar, wo es eben schlecht gemacht worden ist?
Ja, gern. Also da kann man, ob jetzt Prozessdigitalisierung oder Gesamtdigitalisierung, das kann man eigentlich an der Stelle austauschen. Grundsätzlich bedeutet Digitalisierung für viele Organisationen, wenn ich es wirklich konsequent mache, extreme Schmerzen. Ja? Fernab jetzt mal von allen bunten Folien und wir sitzen auf bunten Bällen und haben ein cooles Loft-Office irgendwie in Berlin. Wenn ich es wirklich mache, bedeutet Schmerzen. Warum? Weil ich eigentlich durch dieses, wenn ich so eine Organisation mal so als Haus einfach sehe, so ein bisschen um ein Bild zu greifen, ja, eigentlich blase ich da wie so ein Sturm aus 2 Perspektiven durch oder aus 2 Richtungen. Ne? Einerseits einmal in der Horizontalen, einmal durch alle Silos, weil ich irgendwann feststelle, Mensch, ich kann halt nicht weiter mich innerhalb meines Silos optimieren, sondern wir haben es schon diesen Punkt gerade gehabt, End-to-End muss ich Prozesse denken, ne? Die laufen über Silos und wenn ich es richtig angehen will, muss ich die also quasi einmal durch die Silos legen und die ganzen Wände einreißen. Das ist der erste Punkt, das gefällt natürlich den Leuten nicht, weil man hat sich da eingerichtet, man hat da so seine politischen Königreiche häufig, ne? Und das ist schwierig. Und die zweite Dimension oder Richtung, aus der ich durchpuste, ist natürlich auch die Vertikale, weil ne, klassisch kommen meine Entscheidungsprozesse irgendwie top-down, so ganz klassisch hierarchisch durch die Organisation. Von unten gehen die Informationen hoch, von oben die Entscheidungen runter. Und wir alle wissen, ja, Digitalisierung bedeutet agil, datengetrieben, kundenzentriert. Und man trifft die Entscheidungen, wo man die besten Daten hat, und das ist dann eher unten. Das heißt, ich puste eigentlich aus diesen 2 Richtungen ganz, ganz energisch durchs Haus und es gefällt natürlich niemandem, weil keiner von uns will sich richtig verändern. Und um zu der Frage zurückzukommen, sowas kriege ich halt auch nicht mit einer Graswurzelrevolution hin, ne, weil es ganz, ganz viele Gründe gibt, warum es nicht geht. Und die erfolgreichen Beispiele, die auch eben diesen Kulturwandel dann hinbekommen haben, die haben da sehr, sehr viele Jahre sehr, sehr energisch und konsequent und mit Nachdruck von oben das ganze Thema auch mit Vorbildfunktion gelebt und wirklich gegen diese ganzen Bedenken, die es natürlich dann immer gibt und die ganzen Gründe, warum es nicht gehen kann, dann einfach auch da angekämpft. Ne.
Und du hast jetzt den ersten Punkt beschrieben, deswegen gehen wir gleich zum zweiten über. Der zweite Punkt ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kundenzentriertes Vorgehen. Erklär gerne mal auch da, ich glaube, nicht so gute Beispiele hat fast jeder schon selbst erlebt. Auch ich bin gerade umgezogen und habe schon viele nicht so gute Beispiele miterlebt, wie so kundenzentriertes Vorgehen angeblich bei Möbelhäusern ist, aber man erlebt da komplett was anderes, aber es ist eine andere Geschichte. Deswegen erzähl gerne mal, hast du da auch vielleicht ein paar Beispiele, wie man da eben genau vorgeht, um am Ende wirklich kundenzentriert handeln zu können?
Das führte mich gerade noch zum zweiten Punkt. Ich habe gerade die Beispiele unterschlagen bei der ersten Frage, aber können wir auch hier machen. Möbel ist auch ein gutes Beispiel, sind gerade in der Industrie auch unterwegs bei dem Kunden. wo es eben auch das Thema sehr stark durch CEO getrieben wird und deswegen super funktioniert auch, ganze Thema Prozessdigitalisierung. Aber erstmal, wie geht man vor? Kundenzentriert heißt ja, so ein bisschen aus dem eigenen Saft rauszukommen, zu verstehen, was sind wirklich die Schmerzpunkte der Kunden, also die Pain Points, wie man so schön sagt. Da kann man jetzt ein bisschen esoterisch mit Design Thinking oder so rangehen, aber man kann es auch, sagen wir mal, Design Thinking Light oder wie auch immer pragmatisch machen. Also im Endeffekt geht es ja darum, mit explorativen Interviews bei den Kunden rauszufinden, wo wirklich der Schuh drückt und wie die eigentlich denken, arbeiten, leben in diesem Kontext, der für das Produkt relevant ist. Und da geht man eben nicht hin mit einer, ich habe eine Idee und so ist unser Produkt, sondern ich frage irgendwie ganz offen, ne, und versuche sozusagen, Stichwort Empathie, mich da rein zu versetzen, um dann Lösungen zu entwickeln. Und man geht ja nicht hin und fragt, was wollt ihr für Features haben, dann wird es ganz irre, sondern man versucht, den Kunden wirklich zu verstehen. Ne? Das ist sozusagen, wie macht man es? Das funktioniert über explorative Interviews sehr gut. Muss man nur aufpassen, dass man da bisschen Worst Practice wäre, das dem Vertrieb zu übergeben. Er ist halt immer in der Vertriebsschmiede unterwegs und sagt, guck mal, hier, ich überzeuge dich. Darum geht es nicht zu überzeugen, sondern ganz, ganz offen erstmal zu verstehen und zuzuhören. Ja, Beispiel, ich habe gerade diese Maschinenbau-Prozessdigitalisierungsstudie erwähnt. Nehmen wir einen Maschinenbauer, der hat eben auch explorative Interviews geführt, nach Painpoints sortiert, nach was ist Painpoints mit den Produkten des Kunden oder über insgesamt mit den Produkten, die Kunden des Kunden nutzen und auch Painpoints mit den Prozessen. Das haben wir wirklich nach Schmerzlevel sortiert, weil das ist auch eine große Herausforderung bei dem Thema. Wenn man die Kunden fragt, schreien die bei ganz, ganz vielen Sachen, dass es ganz schlimm ist. Und nachher, wo ist die Zahlungsbereitschaft oder was sind wirklich die Dinge, wo die Kunden sich dann auch verändern? Das ist gar nicht so einfach. Also da muss man wirklich mit den richtigen Fragen und der richtigen Methodik ran, um das wirklich sauber zu sortieren. Schreien tun sie bei ganz vielen Sachen, aber von diesen 100 Punkten, wo der Kunde schreit, was sind irgendwie nachher die 15, die entscheidend sind, die man angehen sollte? Und da waren zum Beispiel die Ergebnisse, ne? Kundenservice ist überlastet, Angebotserstellung dauert viel zu lang, was natürlich dann super Ansatzpunkte sind für einen digitalen Workflow, digitales Angebotsmanagement, ne? Wo ich dann über Vorlagen, modularen Aufbau, ortsunabhängige Kollaboration und Freigabeprozesse plötzlich viel mehr Speed reinbringe. Und kommen wir vielleicht auch noch an einer anderen Stelle zu, aber häufig ist es ja so, dass man erstmal sagt, ja, wie viele Leute kann ich einsparen, ne? Denkt sich häufig die Geschäftsführung und am Ende stellt man fest, dass eigentlich der Hebel ein ganz anderer ist und dass Effizienz zwar total wichtig ist, aber dass ich sozusagen am Ende keine Leute einspare, sondern dass der Hebel ganz woanders herkommt, nämlich aus einer größeren Kundenzufriedenheit und auch einer größeren Mitarbeiterzufriedenheit, die dann plötzlich nicht mehr irgendwelchen Murks machen müssen. Und das war in dem Fall jetzt in diesem konkreten Beispiel zumindest der Fall. Ne?
Und Punkt Nummer 3 ist ja das Thema End-to-End-Denkweise. Ist ja auch ein extrem wichtiges Thema, weil du hast gerade Customer Support angesprochen und es kann ja auch der Fall sein, dass man sagt, okay, gut, der Customer Support ist überlastet, ich habe da viel zu viele Anfragen und diese Anfragen muss ich automatisieren. Aber was ich dabei eigentlich gar nicht bedenke, ist, dass ich nur einen Teil des Prozesses anschaue, weil die Frage ist, was sind denn eigentlich die Fragen an den Customer Support? Und vielleicht könnte ich den Prozess ganz anders denken, indem ich die Informationen, die eigentlich immer bei den Kunden fehlen, einfach zum Beispiel auf die Website packe oder irgendwo Self-Service anbiete und auf einmal habe ich den Prozess gar nicht mehr vorhanden und reduziere auch wieder die komplette Anzahl an Anfragen im Customer Support und habe dadurch den noch immer nicht ganz, aber schon mal einen größeren Teil des gesamten Prozesses durchgedacht. Für mich war da auch mal spannend, aus deiner Perspektive oder Erfahrung zu hören, wie gehst du da genau vor, dass man eben genau dieses Silo-Denken vermeidet und den gesamten Prozess betrachtet?
Ja, eine sehr gute Frage und muss sagen, als ich vor ein paar Jahren, dass ich mich da zum ersten Mal beschäftigt habe, da haben wir halt irgendwie so die einzelnen Funktionsbereiche abgefragt, ne, in den Unternehmen und uns angeschaut und mittlerweile arbeiten wir halt mit diesem klassischen End-to-End-Prozessmodell, glaube, also für dich glaube ich nichts Neues, aber sozusagen, wo ich dann habe, ne, Order to Cash, Purchase to Pay und so weiter und so fort, also wo ich wirklich komplett querschaue. Einige Mittelständler, mit denen wir arbeiten, die arbeiten auch schon damit, sonst ist es ja eher in größeren Unternehmen verbreitet. Und dann schauen wir, dann ordnen wir sozusagen ein, wer ist denn eigentlich in diesen Prozessen, also wenn wir Order to Cash nehmen, ne, da ist dann Auftragseingang, Waren, mal Ausgang, Faktura, wenn man es mal einfach macht von den Teilprozessen und dann ordnet man das zu, wer ist denn da eigentlich beteiligt. Und wenn wir das als erstes strukturierendes Element für das gesamte Methodik eigentlich nutzen, dann verfallen wir nicht in diese Fehler, den du sagst, ne, dass ich dann irgendwie in jedem Silo mich irgendwie optimiere und aber dann eigentlich das große Ganze gar nicht sehe. Das ist eigentlich von der Methodik, würde ich sagen, nichts Besonderes, aber es ist tatsächlich besonders, wenn ich in einem Unternehmen noch nicht so denke, das dann hinzubekommen. Das ist eigentlich dann die Magic, dann tatsächlich dann alle an einen Tisch zu bringen und davon auch zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist.
Und der Punkt Nummer 4 ist Integration von Technologien. Erzähl gerne.
Ja, ich glaube, wir wissen alle irgendwie, es gibt RPA, es gibt irgendwie Workflow-Tools, es gibt irgendwie KI, was heutzutage erstmal alle als erstes, wir wollen was mit KI machen, als erstes fragen. Und die Frage ist ja immer, wie kann ich es gut kombinieren? Wie gesagt, immer erstmal vom Potenzial kommen, dann schauen, was sind sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten. Da haben wir dann auch sehr, sehr viele Partner für, aber haben eben selber auch natürlich die Erfahrung zu sagen, okay, was macht Sinn? Also, wenn ich jetzt ganz simpel mal nehme, wie kombiniere ich Technologien, hat man ja häufig dieses Thema irgendwie RPA und dann habe ich noch OCR, was irgendwie die neuen Tools ja dann irgendwie auf neuronalen Netzen basieren. Also ob das dann der digitale AU, also Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungsprozess ist, was jetzt gerade bei einem Kunden ein Thema ist, oder der digitale Posteingang. Am Anfang werden die Sachen durch OCR irgendwie ausgelesen mit KI im Hintergrund und verstanden und dann kann ich das sozusagen dann über RPA dann in weitere Systeme kippen. Also bei der AU geht es dann irgendwie in die HR-Prozesse, Sage, SAP oder so, ne, HCM oder sowas weiter. Also ganz, ganz simpel, immer nicht nur von der Technologie zu kommen, sondern wirklich vom Potenzial, vom Prozess, was ist möglich und dann erst die Technologien zu kombinieren.
Und der vorletzte Punkt ist dann die Demokratisierung der Entwicklung. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wo es unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Deswegen teil gerne mal deine Meinung.
Ja, gern. Also für uns so die goldene Regel ist eigentlich, klar, demokratisieren kann ich halt da, wo auch jetzt erstmal keine riesigen Risiken sind. Also kann ich direkt ein Beispiel von uns geben. Low-Code, No-Code, was machen wir? Wir haben halt ganz, ganz viele Projekte, die jedes Jahr losgehen. Transformationsprojekte, Strategieprojekte, Turnaround-Projekte, Performance-Steigerung und. Aber im Grunde genommen geht es immer darum, mal einen Ordner für das Projektteam aufzusetzen, wo wir eine sehr, sehr standardisierte Struktur haben und Aufgaben in Teams anzulegen, dass wir einfach eine Qualitätssicherung haben, dass wir nachher am Ende sagen können, das und das wurde alles gemacht, da haben wir dran gedacht. Und das kann man irgendwie händisch machen, aber da haben wir uns eben zum Beispiel auch selber ins Team gegeben. Da hat dann jemand mit Power Automate Cloud dann da was aufgesetzt, das eigentlich nur noch auf so ein Projektstart-Tool nennen wir es, muss ich nur noch auf den Knopf drücken und dann wird das alles perfekt angelegt für den Projektmanager, spart dem am Ende nachher anderthalb Stunden, was in so Top-Management-Beratungsprojekten dann schon total wertvoll ist, wenn es vielleicht gerade brennt beim Kunden und man wirklich schnell starten muss. Anderes Beispiel haben wir, wenn wir Schulungen machen, haben wir dann häufig, weiß nicht, 20 Teilnehmer oder so, die dann irgendwie eine Schulung von uns intern bekommen und häufig, so viel zum Thema Digitalisierung, viele wollen selber noch mitschreiben, das heißt, wir drucken dann häufig die Dokumente tatsächlich doch aus. Und das kann man jetzt irgendwie jeweils 12 Dokumente, ne, oder 10 Dokumente für 20 Leute jeweils der richtigen Reihenfolge, hat auch jemand schnell mit einem Power Automate Desktop Lösung programmiert, zack, mach es so richtig nacheinander, wenn wir es denn drucken müssen tatsächlich, dass es so rauskommt. Und das sind ja Beispiele, ne, da kann nichts kaputt gehen, sozusagen in der Gesamtorganisation. Ich würde sicherlich nicht die Hauptrechnungs- und Finanzprozesse oder irgendwo in den Operations irgendwie jemanden rumwühlen lassen auf dem Shopfloor mit sowas. Aber so kleine Verbesserungen, da fallen uns allen ja immer sehr viele im täglichen Arbeitsalltag ein und dafür ist sowas auf jeden Fall eine sehr gute Hilfe. Ja.
Und wir haben jetzt zu Beginn besprochen, was diese drei Werthebel sind. Wir haben uns dann darauf fokussiert, was hinter dem Werthebel Prozessdigitalisierung steckt und auch genau aufgelistet, was sind denn eigentlich diese Erfolgsfaktoren von der Prozessdigitalisierung und gehen wir da jetzt noch eine Ebene tiefer. Jetzt haben wir uns auf diesen Werthebel fokussiert und wir wissen, was die Erfolgsfaktoren sind und die Geschäftsführung ist mit dabei. Wir wissen, dass wir die Prozesse end-to-end betrachten müssen und so weiter. Aber die Frage ist noch immer offen, wo beginnen wir jetzt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und häufig auch, wo wir dann einsteigen. Und natürlich, wenn man sowas viele Jahre macht, dann sagt man, ist ganz einfach. Eigentlich geht es um drei Dinge, ne? Wie häufig kommt ein Prozess vor? Wir hatten vorhin das Beispiel von so einem Möbelhersteller, ne, da habe ich irgendwie Order-to-Cash habe ich irgendwie 500.000 Mal pro Jahr, Purchase-to-Pay 50.000 Mal und Idea-to-Market, was die ursprüngliche Idee war, was ein cooler Prozess ist, ja, eben 300 Mal im Jahr. Und dann, da sieht man ja schon mal, okay, wo könnten dann irgendwie die Potenziale sein? Dann, die zweite Frage ist immer, wie digitalisiert sind die denn eigentlich schon, auch auf Teilprozessebene? Und drittens, wie viel Schmerz verursacht das denn eigentlich bei den Mitarbeitern? Das kriegt man ja durch Interviews auch sehr, sehr gut raus. Und dann hat man eigentlich schon eine sehr gute Indikation, wo man starten kann. Jetzt spielen da noch weitere Faktoren eine Rolle. Also ganz so einfach ist ja auch nicht. Dann macht es ja in der Regel Sinn, gerade wenn man wirklich vom Beginn spricht, ist ja immer die Frage, man will am Anfang natürlich vielleicht nicht irgendwie das größte Potenzial nur heben, weil das dauert vielleicht doch zu lange, sondern ich will vielleicht da beginnen, wo ich ein paar Mitarbeiter habe, die das Thema auch unterstützen und da richtig für brennen, weil dann wird das Ding ein Erfolg und dann habe ich so einen positiven Success Case und dann finden es alle anderen auch schon wieder besser. Also das heißt, da spielen noch mehr Aspekte am Ende eine Rolle, insbesondere so für die Umsetzungswahrscheinlichkeit und Erfolgswahrscheinlichkeit, aber grundsätzlich geht es immer darum, wie oft, wie digitalisiert und wie viel Schmerz. Dann geht es eben weiter über verschiedene Kaskaden, was, glaube ich, hier zu weit führen würde, dass wir dann so einzelne Business Cases indikativ rechnen, also über die Aufwandstreiber hinter den Teilprozessen, ne? Also, weiß nicht, beispielsweise, wie viel Bestellanforderungen gibt es, wie viele Bestellungen, Anzahl Lieferscheine, Anzahl Eingangsrechnung, solche Dinge, mal was es ist, was ist ein sinnvolles Soll, und da kommt dann natürlich auch die Erfahrung dann von uns im Spiel und dann beginnt die Rechnerei und dann zu überlegen, was sind technische Möglichkeiten, welche Kosten haben diese One-Off, also einmalig bei der Installation und dann auch noch laufend, und dann so Business Cases auszurechnen. Also wir sind immer sehr stark wertorientiert getrieben. Also wir schauen sozusagen, dass es am Ende den meisten Wert bringt und eben nicht von der Technologie oder nur von der Anzahl Durchlaufzeiten oder Anzahl Durchläufe oder so von einem Prozess zu kommen.
Wenn du sagst, wir schauen darauf, dass es am Ende den größten Wert bringt, schaut ihr dann eher darauf, ob dieser automatisierte Prozess zum Beispiel den größten Return of Investment bringt? Oder schaut ihr da auch darauf, welche qualitativen KPIs dadurch besser oder verbessert werden am Ende?
Ja, du sprichst nochmal einen total wichtigen Punkt an mit diesen KPIs. Ja? Also häufig sagt das Management, super, dann können wir jetzt, weiß nicht, was in der Finanzbuchhaltung haben wir festgestellt, wir können 0,5 FTE sparen. Ja? Merkt man schon, 0,5 FTE lassen sich halt nicht so gut sparen. Und dann ist ja immer die Frage, das eine sind Prozesskosten und das andere sind echte Kosten. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt mal so einen Rechnungsprozess dann nehmen, wo ich Eingangsrechnung habe und dann bezahle, dann ist häufig der Hebel dann viel größer, wenn ich sage, guck mal, wir haben diesen Prozess jetzt beschleunigt und die entgangenen Skonti, die wir auf, weiß nicht, 50 Millionen Einkaufsvolumen haben oder so, ne? Wenn ich das irgendwie schaffe, da jedes Jahr irgendwie 300.000, 400.000, 500.000 eben tatsächlich rauszuholen, ja, dann ist das viel, viel mehr wert. Also das ist wirklich immer die Frage, worauf schaue ich denn eigentlich? Das ist genauso bei einem Einkäufer. Ein Drittel Einkäufer kann ich auch nicht einsparen vielleicht, weil ich den Prozess irgendwie verbessert habe. Aber vielleicht hat er jetzt, weil er nicht mehr sich die ganze Zeit mit eher niederwertigen, prozessualen, immer wiederkehrenden Dingen beschäftigen muss, hat er jetzt mal Zeit, sich irgendwie 80 Millionen Einkaufsvolumen anzuschauen, das durchzuanalysieren, und da hebt er dann am Ende viel mehr wert. Also ich glaube, dafür so ein Business Case auch das richtige Gerüst, sowohl auf der Kosten- als auch auf der Nutzenseite zu haben, das ist sicherlich das, war, wo wir eben natürlich auch damit unsere Erfahrung relativ schnell sehen, was können da wirklich die Potenziale sein. Ja.
Und Jan, du hast angesprochen, dass ihr vor kurzem eine Studie durchgeführt habt. Und es wäre natürlich auch nochmal spannend, so von der Meta-Ebene draufzuschauen, weil wir haben darüber gesprochen, dass man auch feststellen kann, aufgrund eines Reifegradmodells, wo stehen denn aktuell die Unternehmen? Und spannend wäre natürlich auch, wo stehen die einzelnen Unternehmen, wenn man so eine gesamte Wertschöpfungskette anschaut, sprich, wo sind sie da bei dieser gesamten Wertschöpfungskette denn schon am meisten fortgeschritten?
Ja, sehr gute Frage. Wir haben das in dieser Studie für den Maschinenbau jetzt mal für eine Branche mal sortiert, auch nach Unternehmensgrößenklassen, was tatsächlich ganz interessant ist. Und wenn man sich da jetzt die einzelnen Funktionsbereiche anschaut, dann stellt man fest, dass bei den kleineren Unternehmen, also mit weniger als 50 Millionen Euro Umsatz, und bei den großen so mehr als 1 Milliarde, da ist im Maschinenbau wenig überraschend die Produktion der Bereich Nummer 1, wo die meisten Prozessdigitalisierungsmaßnahmen stattgefunden haben. Finanzen ist immer relativ weit hinten. Im Mittelstand ist es genau anders. Da sind die Finanzen an Stelle Nummer 1 und Produktion dann nur an Stelle 2. Das heißt, es hängt auch tatsächlich von der Größe ab und ist in dem Fall auch relativ einfach zu erklären. Für die ganz kleinen Unternehmen, da lohnt es sich noch nicht so, bei Finanzprozessen anzusetzen. Die haben da noch nicht einfach die richtige Anzahl an Durchlauf in den Prozessen. Bei den Großen, die sind sowieso schon seit Jahren auf SAP und sowas unterwegs, ne? Die sind da sowieso schon total gut aufgestellt. Und bei dem Mittelstand, da kommen langsam halt diese ganzen neuen, in Anführungsstrichen, Technologien, die jetzt langsam so Einzug halten, stellt man fest, wow, da ist doch ein ganz, ganz großes Potenzial. Und da ist man jetzt eben dran, diese ganzen Finanzprozesse anzugehen. Aber eben wie gesagt, Finanzen, Produktion sind es im Mittelstand. Dann geht es im Mittelstand mit IT und Logistik weiter. Und dann wird es irgendwann noch HR, aber dann wird es immer kleinteiliger. Also Finanzen und Produktion sind die wichtigsten, was den Maschinenbau angeht. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen so guckt, ja, wo ist der große Nachholbedarf, wo sind die großen Potenziale, da mal so ein bisschen branchenübergreifend, ne? Hab gerade gesagt, Möbelhersteller, haben wir gesehen, Order to Cash und Purchase to Pay war da das große Thema. Maschinenbau grundsätzlich auch Purchase to Pay. Im Bau, interessanterweise, in vielen Digitalisierungsthemen ja noch relativ weit hinten dran, also wirklich viel Purchase-to-Pay-Themen. E-Commerce ist es dann vielleicht eher Lead-to-Order oder Order-to-Cash, ne? Und Professional Service Firms, also Beratungen, Softwarehäuser, ähnliches, also eher beratende oder Rechtsanwälte, ne? Da ist es häufig dann die Delivery, also grundsätzlich der gesamte Prozess sozusagen der Leistungserstellung. Da ist vorne und hinten gar nicht so viel, aber das ist dann häufig die Delivery.
Und Jan, da wir jetzt auch ganz langsam zum Ende kommen, wäre für mich natürlich nur noch mal spannend, wenn man nochmal zu unserem Hauptthema zurückgehen und über die Digitalisierung im Mittelstand sprechen. Was sind so 3 Empfehlungen von deiner Seite, die du unseren Zuhörern noch mitgeben möchtest, wie man diese Werthebel identifizieren kann oder verbessern kann, umsetzen kann?
Ja, sehr gern. Also wir haben ja eigentlich alle schon angerissen. Ich würde es nur noch mal ganz kurz zusammenfassen. Der erste ist systematisch vorgehen, was einen gewissen Pragmatismus nicht ausschließt. Ja. Also erstmal fundiert verstehen, wo sind denn eigentlich die Geschäftsmodellrisiken aufgrund der Digitalisierung und wo sind die Wertsteigerungspotenziale, die großen im Unternehmen. Und dann auf der Basis kann man dann einfach erstmal sinnvolle Entscheidungen treffen, statt so in Aktionismus oder Digitalisierungstheater zu gehen. Ne. Also ganzheitliche Perspektive über alle Werthebel und dann eine realistische Einschätzung. Wo steht man? Wo kann man eigentlich dabei hinkommen? Was ist ein gutes Zielbild, ein sinnvolles? Und was braucht man eigentlich dafür an Fähigkeiten, Tools, Budgets, Partnern? Also keine Luftschlösser, sondern ein sehr fundiertes Konzept dann zu machen. Ne? Wie gesagt, das kann in ein paar Wochen durch sein. Da braucht man jetzt nicht Monate. Das muss auch nicht hoch abstrakt sein. Aber das macht einfach viel mehr Sinn, an den Dingen anzusetzen, die wirklich, wirklich nachher den Wert des Unternehmens oder die Performance nach vorne bringen, als sich in einen Haufen Zeug zu verzetteln. Zweite hatten wir gerade schon, würde ich deswegen sehr kurz fassen eigentlich, was ich immer wieder sehe, ne, dass es irgendwie vom Top-Management dann auf Ebene IT-Leiter oder irgendwo runter delegiert wird. Da hatten wir gerade schon gesagt, Digitalisierung bedeutet immer sehr viel Schmerzen für die Organisation und da stirbt so ein Thema ganz einfach. Graswurzelrevolution funktioniert ja nicht. Und das Dritte ist aus meiner Sicht, was man auch noch häufig sieht, irgendwann ist ja dieses Digitalisierungsprojekt dann abgeschlossen und dann gibt es irgendwie ein neues Thema, was man dann als Fokusthema hat, Nachhaltigkeit oder so, ja, gerade, aber eben Digitalisierung nicht als einmaliges Projekt zu sehen, sondern als strategisches Dauerthema, weil das endet ja nicht. Digitale Technologien, hat man jetzt bei ChatGPT gesehen, ne, entwickeln sich exponentiell weiter und da braucht man einfach wirklich ein Operating Model, also eine kluge Digitalorganisation, eine leistungsfähige, die man aufbaut, die sich mit diesen Themen beschäftigt und dann auch die richtigen Implikationen zieht und ja, auch das ganze Unternehmen muss man natürlich ein bisschen flexibler ausrichten, um auf diese Dinge sich einstellen zu können. Also aus jetzt 13 Jahren Praxis, würde ich sagen, wäre das so die allerwichtigsten. Aber wir könnten es, glaube ich, fortführen in 3 Podcasts noch diese Themen.
Das können wir gerne zukünftig machen, Jan. Aber jetzt sind wir am Ende angekommen. Deswegen sage ich erstmal herzlichen Dank für deine Zeit, für das spannende Gespräch. Alles Gute. Ciao.
Ich habe zu danken, Christoph. Ciao.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 2000 Personen, die hier regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast, danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen für dich mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.